Sicher ist sicher, so nennen wir ja diese Predigtreihe. Und darum geht es auch dem Johannes. Menschen waren in der Gemeinde sehr verunsichert, es gab Irrlehre, es gab Dinge, die alles irgendwie aus der Balance brachten in der Gemeinde, Leute, die Sachen behaupten. Und Johannes schreibt diesen Brief an die Gemeinde, um Sicherheit zu schenken, um zu sagen, das ist es, so steht er, so sieht Gott das. Und das ist, was wir uns miteinander anschauen und dürfen diese gleiche Sicherheit auch durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes heute, 2000 Jahre später, auch erleben. Heute ist unser Thema, ich habe es mal genannt, die Welt lieben oder nicht. Und es geht um Weltlichkeit, vor der das Neue Testament ja an vielen Stellen warnt. Und vielleicht denkst du mal ganz kurz eine Sekunde nach, was bedeutet das für dich? Was ist es? Was ist dieses Wort, was ja in unseren Kreisen sehr oft fällt oder gefallen ist? Was bedeutet das für dich, Weltlichkeit? Und Johannes greift das auch sehr auf in seinem Brief. Und ich lese einmal 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Und dann noch 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 5, von Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich denke, überall da, wo bibelgläubige Christen zusammenkommen, gibt es ein Konzept über Weltlichkeit. Was genau es bedeutet, wird immer sehr, sehr unterschiedlich dann gesehen. Vor vielen, vielen Jahren galt es als weltlich in einigen Kreisen, wenn du einen Fernseher hattest. Deswegen hatten Christen noch nur einen zum Abschließen. Den sah man da nicht so, konnte man so zuziehen. Ne? Oder das Tanzen. Das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Habe ich mal irgendwo aufgegriffen. Ja? Alkohol konsumieren. In vielen Ländern dieser Welt ist das bei entschiedenen Christen undenkbar, dass man als Christ so etwas tun würde. Also dieses Ding Weltlichkeit beschäftigt Christen. Es kommt ja auch recht stark vor im Neuen Testament. Aber was genau gemeint ist, da gibt es wenig Einheit. Und deshalb wollen wir uns das heute einmal anschauen, weil ich denke, dass der erste Johannesbrief uns auch dazu ganz viel Sicherheit anbietet. Und wir werden heute lernen, was weltlich ist oder nicht, ist nicht über Regeln zu greifen. Ja? Das ist sowieso nicht das neue Leben in Christus, dass wir leben, das von Regeln und Geboten bestimmt ist, sondern von einem veränderten Herz. Also, was ist die Welt und was ist Weltlichkeit? Wir werden feststellen, es gibt zwei Bedeutungen dieser Begrifflichkeit Welt im Neuen Testament und in der Bibel. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, das zu wissen, dass dieses Wort auf zweierlei Weise benutzt wird. Bedeutung eins, das ist die Welt als Schöpfung Gottes und Lebensraum des Menschen. Und sie ist eine gefallene Schöpfung, aber sie ist trotzdem noch wunderschön, oder? Wenn du so am Meer stehst oder auf einem hohen Berg bist oder eine Doku siehst von was tief unter dem Meer da so alles lebt und was für eine Vielfalt. Sie ist wunderschön, nicht schwärmen, wir dürfen sie nicht lieb haben. Krieg dich in den Griff, Schäfer. Wir dürfen sie nicht lieb haben. Nein, das ist natürlich nicht gemeint. Wenn Johannes sagt in seinem Brief, habt nicht lieb die Welt, und der gleiche Johannes sagt in seinem Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann könnte man ja meinen, dass unser Gott kein besonders gutes Vorbild ist. Also wir sollen sie nicht lieben, aber er hat sie so sehr geliebt. Und das verstehen wir eben hier. Die erste Bedeutung ist Schöpfung Gottes und Lebensraum des Menschen. Und das ist ganz positiv besetzt. Die Bedeutung 2, und das ist die, um die es uns ja eigentlich geht heute, ist die Welt als das antigöttliche Reich. Der Herrschaftsbereich Satans, also der Gegensatz zum Reich Gottes. Christus ist gekommen und hat gesagt, das Reich Gottes hat angefangen. Und wir, die wir ihm glauben, wir sind Teil dieses Reiches unter der Herrschaft Gottes. Und das Gegenstück dazu ist der Herrschaftsbereich Satans. Johannes nennt den Teufel in Kapitel 12, 14 und 16 seines Evangeliums, nennt er ihn Fürst dieser Welt. Und Paulus geht sogar noch weiter in 2. Korinther 4, 4, nennt er ihn den Gott dieser Welt. Also, was die Bibel uns vermittelt, es gibt zwei Reiche und das eine wird halt die Welt genannt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, ja. Und das andere ist das Reich Gottes, zu dem wir gehören dürfen. Es gibt zwei typische Charakteristika zu erklären, was die Welt eigentlich ist im Kern. Ja, da müssen wir uns nicht auf irgendwelche Regeln stützen, sondern es gibt zwei Dinge, die wir auch gerade schon gelesen haben in unserem Text, die es eigentlich völlig klar machen. Das erste ist, die Welt ist vergänglich. Also in diesem zweiten antigöttlichen Sinne, alles Vergängliche ist die Welt und alles Ewige, das ist das Reich Gottes. In 1. Johannes 2, 17, wir haben es gelesen, und die Welt vergeht. Und ihre Lust, das ist eine ganz wichtige Sache, die Welt vergeht. Es geht nicht um ewige Dinge in dieser Welt, sondern es geht um Dinge, die nicht da sein werden. So, dementsprechend würde nicht weltlich sein bedeuten, dein Herz an das Ewige zu hängen. Ja, dein Herz an das Ewige zu hängen und mit Jesus unterwegs zu sein, auch in dem Wissen, was kommt und was er für uns vorbereitet hat. Und das, was unsere Werte prägt, ist nicht, oh, ich muss jetzt alles erlebt haben, man lebt ja nur einmal, sondern ja, wir leben einmal, aber wir leben für immer mit Jesus Christus. Und unser Herz hängt an den ewigen Dingen und soll nicht an den weltlichen Dingen hängen. Das muss man verstehen. Das hebräische Denken und auch die Sprache mutet uns ja einiges zu, wenn ich zum Beispiel diese Begrifflichkeit Welt, ne, dass sie mal so benutzt wird und mal so benutzt wird. Da gibt es eine Stelle, die finde ich noch krasser, aber hilfreich an dieser Stelle, nämlich Lukas Kapitel 14, Vers 26, da sagt Jesus etwas sehr Missverständliches. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Was für eine erschreckende Bibelstelle, wenn man mit sowas nicht schon Jahrzehnten unterwegs ist und sich irgendwie daran gewöhnt hat. Will Jesus als Jünger nur Psychopathen oder was? Ich fasse mal zusammen, wenn ich Jesus nachfolgen will, muss ich meinen Vater und meine Mutter hassen, meine Frau und meine Kinder, meine Brüder und meine Schwester und dann folge ich ihm nach und egal wann er den Mund aufmacht, redet er über Liebe. Wie kann das sein? Nun auch hier ein typisches Hebräikum, das Hassen in diesem Zusammenhang ist nicht, was es im Deutschen bedeutet, sondern es bedeutet eine Sache ganz besonders und ganz klar an den ersten Platz zu setzen und eine andere an den zweiten Platz. Im Römerbrief heißt es mal, Jakob habe ich geliebt, sagt Gott. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir das wissen, dass das hebräische Wort anders ist als das deutsche Wort hassen. Es kann hassen bedeuten, aber es kann auch bedeuten, dass ich ganz eindeutig Prioritäten setze. So, und in diesem Vers hier, den Jesus sagt, da geht es ja auch nicht um Christen im Allgemeinen. Es ging damals um seine Apostel, es ging damals um seine Jünger. Die sind ihm nachgefolgt, ja. Und die haben zwischenzeitlich ihre Familien zurückgelassen. Die haben zwischenzeitlich eine andere Priorität gesetzt. Die sind auch irgendwann zu ihren Familien zurückgekehrt. Aber dieses Opfer war zu bringen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und da geht es nicht darum, seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder emotional abzulehnen und sogar sich selbst, sondern das Reich Gottes sehr eindeutig an die erste Stelle zu setzen. Und genau darum geht es auch dem Johannes. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das Erste, woran wir die Welt identifizieren können, ist, es sind Dinge, die nicht bleiben. Und das Zweite ist, die Welt als das antigöttliche Reich, also alles, was entgegen dem Willen Gottes läuft in dieser Welt. Ja, alles das, was vom Reich des Satans ausgeht, alles, was gegen Gottes Wille ist, ist auch die Welt. 1. Johannes 7, Vers 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hochinteressant, oder? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und was ist das Gegenstück dazu? Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das bedeutet, ihr Lieben, nicht weltlich zu sein, bedeutet, den Willen Gottes zu suchen und das Reich Gottes zu suchen und unter seiner Herrschaft leben zu wollen. Verstanden zu haben, dass Gott es gut mit uns meint. Verstanden zu haben, dass Gott uns nicht alles verbieten will, was Spaß macht, um uns ein komisches, religiöses und ernüchterndes Leben zu geben. Nein, nein, verstanden zu haben, dass er das wahre Leben hat. Verstanden zu haben, dass er die Freude hat, die du suchst, dass er das Glücklichsein hat, das du suchst, dass so viele Dinge er für dich vorbereitet hat. Gottes Wille soll geschehen in dieser Welt. Darum geht es dem Johannes hier. Das bedeutet, dass wir immer mehr lernen praktisch, die Reichsgottesdenke anzunehmen. Wir werden verändert, indem wir nach dem Willen Gottes fragen und indem wir die Denkweise Gottes, die er uns anbietet, indem wir uns davon überzeugen lassen und so auch denken. In Römer 12 von Vers 2 heißt es in einer recht modernen Übersetzung, die mir hier außerordentlich gut gefällt, da sagt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ein ganz, ganz wichtiger Vers, ein Schlüsselvers für die Jüngerschaft, der uns zeigt, wie unser Leben wirklich verändert wird. Eben nicht durch Regeln, eben nicht durch, ich bin nun mal in dieser Gemeinde und was immer die hier sagen, was man darf und was man nicht darf, dass die 100 Regeln oder die 10 Gebote oder all das. Nein, es geht um ein verändertes Wesen. Und dieses veränderte Wesen wird erreicht, indem unsere Denke, die Art und Weise, wie wir denken, erneuert werden. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und je mehr wir lernen, in einer neuen Weise zu denken, je mehr wir es lernen, wirklich Gottes Gedanken zu verinnerlichen, uns davon überzeugen zu lassen, nicht nur irgendwas nachplappern, sondern etwas unser Herz erreichen lassen. Ja, je mehr werden wir verwandelt und auf einmal werden wir großzügig statt geizig. So ein Beispiel. Auf einmal werden wir sozial und empathisch statt egoistisch. Auf einmal werden wir vielleicht dankbar statt bitter. So viele Dinge, die Gott uns anbietet, die sich verändern sollen, weil unser Herz verändert wird durch die Erneuerung unseres Denkens. Ich möchte heute euch 4 Gründe sagen, warum dieser Gedanke des Weltlichseins und dein Augenmerk darauf zu haben, warum uns das nicht überfordern will und nicht überfordern muss. Ja? Warum es etwas Gutes für uns ist, das Gott hier für uns vorgesehen hat. 4 Gründe aus dem 1. Johannesbrief, warum wir Weltlichkeit überwinden. Die ersten 3 haben wir in den anderen Teilen schon viel angeguckt, deswegen berühre ich die nur und dann im 4. Teil bleiben wir ein bisschen länger. Also, 4 Gründe, warum wir Weltlichkeit überwinden können und werden. Grund 1 ist die Liebe Gottes in uns. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Weltlichkeit ist also auch ein Beleg dafür, dass wir auf Gottes Werben, mit ihm zu leben und seine Liebe anzunehmen, seine Liebe uns erfüllen zu lassen, beginnen uns selbst auch zu lieben und anzunehmen, diese Liebe zu teilen. Auf dieses Werben sind wir noch nicht eingegangen. Vielleicht leben wir noch unser Christsein mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht leben wir unsere Christusnachfolge so nach Regeln und irgendwie fühlen wir immer, das reicht alles nicht, das müsste doch mehr. Und da sind noch ganz viel Schuldgefühle und solche Verdammnisgefühle. Das ist überhaupt nicht, was der himmlische Vater möchte. Das ist überhaupt nicht, was der Heilige Geist möchte. Nein, er möchte dir gut tun. Wir haben viel darüber gesprochen, die Liebe Gottes anzunehmen, Gott zu erkennen, in einer Liebesgemeinschaft mit ihm zu leben. So möchte Gott, dass wir an ihn denken. So möchte Gott, dass wir ihn erleben, dass wir sagen, Deine Liebe, Vater, die will und möchte ich nie wieder in Frage stellen, egal was der Teufel versucht mir einzuflößen, ich sei nicht gut genug. Danke für deine Liebe und dass du mich liebst. Und diese Liebe anzunehmen, mit Gott unterwegs zu sein, das ist laut Johannes die Liebe Gottes in uns ein Grund, warum wir nicht weltlich sein müssen, sondern wie wir auf Kurs sein können. Grund zwei, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, eine klare Ewigkeitsperspektive. Johannes sagt hier in Kapitel 2, 17, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Willen Gottes tun bedeutet auch hier nicht, nach Regeln leben und Leistung zu bringen im frommen Bereich, sondern es bedeutet natürlich, mit Jesus unterwegs zu sein und nach dem Willen Gottes zu fragen. Nicht wie ein Kleinkind ein Verbot einhalten, das mag mal okay sein für eine Phase, aber nein, in großer Reife zu verstehen, was Gott von uns möchte und so zu denken wie er, uns überzeugen zu lassen. Eine klare Ewigkeitsperspektive, wo wir einmal sein werden, dass wir für immer leben werden, dass das Reich Gottes, der Himmel auf die Erde kommt, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, dass es eine großartige Zeit sein wird. Johannes sagt, wer diese Ewigkeitsperspektive hat und den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das verändert uns eben auch charakterlich und in der Art und Weise, wie wir miteinander zum Beispiel umgehen. 1. Johannes 3, 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich auch, wie er rein ist. Dieses wiedergöttliche Reich, das möchte uns beschmutzen, das möchte uns verunreinigen, das möchte, dass wir Hass empfinden und Unversöhnlichkeit empfinden, Geiz empfinden und viele, viele andere Dinge. Und Gott setzt uns frei von der Weltlichkeit, indem er uns eine klare Ewigkeitsperspektive gibt. Grund 3 ist die Genetik Gottes in uns. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wow. Alles, wollen wir das mal zusammen sagen? So, als würden wir es glauben? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Sind wir aus Gott geboren? Ja. Das ist doch mal eine Verheißungslage, oder? Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Warum? Weil wir haben ja gelernt, aus Gott geboren kann auch übersetzt werden, von Gott gezeugt. Das bedeutet, die Genetik der Ewigkeit, die DNA der Liebe, die DNA des Siegers lebt in uns, in diesem neuen Menschen, in dieser neuen Kreatur, die uns entstanden ist, in diesem von neuem geborenen Geist. Und das bedeutet, wir haben seine DNA. Alles, was Gott kann, alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, lebt potenziell auch in uns, weil wir in Christus sind und weil Christus in uns ist. Wir haben die DNA der Ewigkeit, die DNA Gottes in uns und deshalb überwinden wir die Welt. Was für eine Aussage, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das war Grund 3. Darüber haben wir schon einiges gesprochen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, naja, aber ich meine, bei mir wäre da noch einiges zu überwinden. Ist das denn automatisch, wenn man von neuem geboren ist, zack, überwindet man die Welt und kann gar nicht mehr anders? Nein, deswegen ist dieses vierte hier ganz, ganz wichtig. Der vierte Grund ist unser Glaube an Jesus. 1. Johannes 5, Vers 4 sagt uns, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was ich ganz hochinteressant finde an dieser Bibelstelle, ist, dreimal ist die Rede davon, dass die Welt überwunden wird. Und am Anfang und am Ende ist es so ein kontinuierliches Verb. Was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Immer wieder überwindet es die Welt. Es bleibt dabei, es überwindet die Welt. Und am Schluss auch nochmal. Wer ist es, der die Welt überwindet? Immer wieder überwindet. Ja, also kontinuierliches Verb. Aber dazwischen heißt es dann, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das klingt so abgeschlossen. Das ist Vergangenheit. da ist schon alles geklärt. Also zweimal, das wird eingerahmt, oben und unten heißt es, die Welt überwinden, also ein Kampf, ein Prozess, etwas, in dem wir stehen. Aber in der Mitte wird es so formuliert als etwas, was schon geschehen ist, was in der Vergangenheit liegt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und was wir hier lernen dürfen, es ist sehr, sehr typisch für den Glauben, in dem wir stehen, den Glauben an Jesus Christus, dass er Dinge in Vollendung sieht, die noch nicht vollendet sind. In dieser Zwischenzeit, ich mag ja das Lied, da ist immer richtig Theologie drin. In dieser Zwischenzeit, in der wir leben, ja, Dinge, die noch nicht sind, durch den Glauben so zu sehen, als wären sie. Und ich glaube, dass gerade wir Deutschen hier vielleicht ein kleines kulturelles Problem haben. Komme ich gleich drauf. Aber zum Beispiel Markus 11, Vers 24. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Das musst du ja erstmal einem Menschen, der nicht gläubig ist, erklären. Was soll das denn für Quatsch sein? Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheit, es ist abgeschlossen, ich habe es. Und ihr werdet es kriegen. Also was denn jetzt? Das ist ja, ne, wenn man nicht dran gewöhnt ist, äußerst verwirrend. Nein, was das sagen will, ist, dass unser Glaube an Jesus Christus, der christliche Glaube, Dinge in Vollendung sieht in dieser Zwischenzeit. Ja, wir überwinden, wir sind dabei zu überwinden. Ja, es ist auch immer wieder ein Kampf in dieser Welt, aber in der Mitte steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das hat ganz viel zu tun eben mit DNA. Das hat ganz viel zu tun mit unserer Identität. Im Alten Testament gibt es den Abraham. Und auch im Neuen Testament gibt es keinen alttestamentlichen Charakter, der öfter als Beispiel herangezogen wird für die Kraft des Glaubens. Immer wieder wird über den Abraham gesprochen. Und wie war das bei Abraham in 1. Mose 17? Gott verheißt dem Abraham und seiner Frau eine riesige Nachkommenschaft. Ja, wie die Sterne am Himmel. Ihr werdet eine riesige Nachkommenschaft haben. Er ist 99 und sie ist 89. Und Abraham lacht und sagt, wie soll das denn bitte schön jemals gehen können? Ja, lesen wir alles in 1. Mose 17. Er lacht und er kann es nicht so richtig glauben. Und dann macht Gott Folgendes. Abraham, der da eigentlich noch anders hieß, er hieß Abram. Abram. Gott sagt, du sollst jetzt nicht mehr Abram heißen, sondern du sollst jetzt Abraham heißen. Abram bedeutet erhobener Vater. Abraham bedeutet Vater einer Menge. Gott gibt einem 99-Jährigen den Namen, einen 99-Jährigen, der einen Sohn hat, aber nicht wirklich mit seiner Frau, weil sie auch nicht nur sehr alt ist, sondern unfruchtbar ist. Gott sagt, du sollst nicht nur erhabener Vater heißen, so als Trost, wenigstens so zu heißen, sondern du sollst heißen Vater einer Menge. Und auch den Namen der Frau ändert er. Und ich habe mir das mal angeguckt im Hebräischen. Es ist leider nicht ganz klar, was Sarai und was Sarah, wo genau der Unterschied bedeutet. Aber sie hieß Sarai und nun soll sie Sarah heißen. Sie bekommt auch einen neuen Namen. Und ich denke mal, dass das in die gleiche Richtung geht. So sagen auch manche Bibelübersetzungen, es hieße dann auch die Prinzessin einer Menge. Aber nochmal zurück zu dem Gedanken. Du bist 99, deine Frau ist 89. Sie ist unfruchtbar, sie hat nie Kinder kriegen können. Nun kommt Gott und ändert deinen Namen und sagt, du sollst Vater einer Menge heißen. Ja? Das ist so undeutsch. Weil ich glaube, das, wovor wir am meisten Angst haben, ist es, nicht demütig genug zu sein. Etwas über uns zu sagen, was mehr ist, als wir wirklich sind. So aufzutrumpfen. Nein, es ist mehr in unserer Kultur, uns klein zu reden. Ja? Uns klein zu halten. Ich habe das mal gemerkt vor vielen, vielen Jahrzehnten, als ich in Amerika war, auf einer Predigtreise. Und immer, wenn ich mit einem Kollegen sprach, Und der fragte mich, das wirst du in Amerika regelmäßig gefragt, wie groß ist denn deine Gemeinde? Dann sagte ich, ich weiß nicht, was das damals war, 300-400 Leute. Und er sagte, ah ja, sehr schön. Ich sagte, und deine? Ja, so 600-700. Und ich habe gestaunt im Laufe der Reise, dass ich immer, wenn ich dann gepredigt habe, vor weniger Leuten stand als zu Hause, obwohl die Gemeinden alle größer waren. Und so habe ich mal nachgefragt, wie errechnet sich das denn? Der sagt, naja, ist ganz einfach. Wir machen das so, wir haben Sonntagvormittag Gottesdienst, wir haben Sonntagabend Gottesdienst und wir haben Mittwoch Gottesdienst. Und alle, die kommen, zählen wir dann zusammen und so groß ist die Gemeinde. Ich sage, aber es gibt doch Leute, die kommen zu allen drei Veranstaltungen. Ja, ja, aber das ist so. Ne? Also hat mir erstmal Mühe gemacht. Aber dann habe ich später gedacht, wieso sollte mir das Mühe machen? Wenn das allseits bekannt ist, dass das so gezählt wird, wie zähle ich denn? Wir sagen, wie viel waren im Gottesdienst am Sonntag? 178. Nee, vielleicht sagen wir lieber 177. Der eine war dreimal auf dem Klo, was der mitgekriegt hat. Das kann man wirklich nicht sagen. Also ich finde den Ziemer lieber 177. Also bloß nicht irgendwie mehr darstellen wollen, als wir wirklich sind. Das ist so deutsch. Das ist so deutsch und vielleicht können die Amerikaner da ein bisschen was von uns lernen und wir aber auch von ihnen und vor allen Dingen von Gott und seinem Wort und von Abraham. Da ist der Mann mit 99 und soll sich jetzt Vater einer großen Menge nennen, ja, obwohl bis jetzt noch überhaupt nichts zu sehen ist. Und das ist genau unsere Position als Gläubige. Im Glauben sind wir Sieger über die Welt und über Sünde. Im Glauben sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Im Glauben sind wir Menschen, die vergeben können. Ja, das können wir. Das sind wir. Das ist unsere Identität. Gott hat es gesagt. Und ihm dazu widersprechen, kann ja nicht unbedingt demütig sein. Er ist unser Gott und er sagt die Wahrheit. Er sagt Dinge über uns, die in unserem Alltag vielleicht noch sehr, sehr wenig ausgeprägt sind. Und über diese Identität, darüber das anzunehmen und mit Gottes Wort umzugehen, wie wir es vorhin gehört haben, ändert sich unser Wesen und ändert sich unser Charakter. Und diese falsche Demut, die ist nicht wirklich Demut, sie hält uns auf geistlich. Sie lässt uns nicht wachsen, weil wir den Plan Gottes, so wie es funktioniert, ebenso nicht durchziehen können. Warum darf ich mich ein Überwinder nennen? Weil Gott mich dazu gemacht hat. Weil er sagt, dass ich es bin. Er sagt, dass ich es bin. Ich bin auch dann noch ein Überwinder, wenn ich gerade so überhaupt nicht überwinde. So wie ein Adliger auch dann noch ein Adliger ist, wenn er sich gerade wie ein Schwein benimmt. Es ist sein Status. Es ist seine Identität. Es ist etwas, wo er hineingeboren wurde. Und auch wir wurden in etwas hineingeboren. Durch die Zeugung Gottes. Nämlich Überwinder zu sein. Das ist unsere Rolle, das ist unsere Identität. Das bedeutet, ihr Lieben, unser Tun kommt aus dem Sein und nicht andersrum. Und das muss man als Europäer und als Deutscher vielleicht, da braucht man ein bisschen Nachhilfe. Ich brauche manchmal immer noch ein bisschen Nachhilfe. Ja? Noch einmal, unser Tun kommt aus dem Sein. Und nicht andersrum. In der Religion ist es andersrum. Willst du in unserer Religion mitmachen? Hier sind unsere 17 Regeln. Und das sind die Gebete, die zu sprechen sind und so weiter. Und wenn du dich daran hältst, wenn du das alles tust, dann bist du ein, so wie noch Gläubiger. Ja? Dein Sein, dass man sagt, dass du das bist, kommt aus dem, was du tust. Erst tu es. Ja? Wenn einer sagt, oh, ich bin ein Jogger, wann... Ja, wie viel läufst du denn? Ja, im Moment noch gar nicht. Aber ich habe darüber nachgedacht, nächstes Jahr, ob ich nicht mal anfangen soll. So, das wirkt auf uns so unbescheiden. Ja? Und genau das ist aber auch ein Stück weit Heilsweg, den wir lernen dürfen, zu verstehen, wer wir sind in Christus und was er für uns getan hat. Er hat das in uns hineingelegt, Überwinder dieser Welt zu sein. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und am Ende sind Abraham und Sarah Eltern eines großen Volkes. Und das hat viel Geduld gebraucht. Und es braucht auch in unserem Leben oft viel Geduld, Dinge zu ändern, Sachen zu ändern, die nicht über Regeln geändert werden sollen, die nicht über, dass du dir was verkneifst. Das geht doch immer nur so kurz, das halten wir doch nicht durch. Wann lernen wir das denn? Egal, wie oft wir versuchen. Das ist uns so nicht gegeben. Aber eben darüber, so wie Abraham, so wie Sarah, Gottes Zusage zu glauben und zu glauben, dass Gott ist, der uns verändert, dass Gott es ist, der uns zu Überwindern macht, dass das in unserer Natur liegt und dass das sich immer weiter ausbreiten darf. Die Frage ist, wie komme ich zu diesem Glauben? Wie kann ich das glauben? Wie kann ich mir da sicher sein? Und auch da gibt uns die Bibel eine wunderbare Antwort an anderer Stelle in Römer 10, Vers 17. Dort heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Das griechische Wort, da kennt ihr es, akouo, also so wie in Akustik, ja, von der übersetzen die englischen Übersetzungen. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, die Verkündigung oder das Hören aber durch Gottes Wort. Je mehr wir Gottes Wort aufnehmen, je mehr wir darüber meditieren und nachdenken, je mehr wir es verinnerlichen, desto mehr bauen wir unseren Glauben. Der Grund, warum wir uns hier sonntags morgens treffen, ist vielfältig, um Gemeinschaft zu haben, um Gott miteinander zu loben, um Gemeinde zu leben, aber eben auch uns immer wieder dem Wort Gottes zu stellen, in den kleinen Gruppen oder im Gottesdienst. Immer wieder uns die Lehre der Apostel anschauen, die Lehre des Neuen Testaments, weil sie nicht von ihrem Informationsgehalt lebt, sondern weil sie eher eine Nahrung ist. Als du den Führerschein gemacht hast, weißt du noch, da gab es ein dickes Buch mit Regeln, die musstest du alle lernen. Die musstest du alle lernen und dann hat man gepaukt und gepaukt und gepaukt und gepaukt und irgendwann war der Test und du hast den Führerschein bestanden. Wie oft hast du da eigentlich noch reingeguckt? Nie wieder, oder? Ich meine, wie oft muss man das gleiche Buch lesen? Es gibt Bücher, die habe ich 2- und 3-mal gelesen, wenige, aber einige, ja, die haben mich so begeistert, aber dann war irgendwie auch Schluss. Diese Bibel lese ich jetzt. Seit ich lesen kann. Ja, mein gesamtes Leben. Warum? So dick ist sie ja nun auch nicht. Irgendwann kann man ja mal wissen, was da drin steht, oder? Weil sie eben nicht ein Informationsbuch ist, das uns informieren möchte, sondern weil sie ein geistliches Buch ist, ein Gebetsbuch ist. Ein Buch, in dem eine Kraft wirkt, wo Gott gewählt hat, an uns zu wirken. Das ist der Grund, warum wir es immer wieder hören, warum wir es uns immer wieder anschauen und nicht aus dem Staunen herauskommen, welche Dimensionen es da gibt und wie auf uns auf einmal ein Text, den wir so gut kennen, ganz anders anspricht als vorher. Das Wort Gottes ist keine Information, es ist eine Nahrung. Und es ist eine Nahrung für unseren Glauben. Das sagt es hier in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt vom Hören und das nämlich dem Hören des Wortes Gottes. In 1. Johannes 5,5, wir haben das gelesen, da heißt es, wer ist es, der die Welt überwindet? Also unser Thema, die Weltlichkeit, die Welt überwindet. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, die Erstbedeutung dieses Verses war damals vor 2000 Jahren die Gnosis, da haben wir darüber gesprochen, eine gefährliche Irrlehre innerhalb der Gemeinde. Eine Irrlehre, die bestritt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die sagte, nein, Fleisch ist immer pfui, Fleisch ist immer sündig, Fleisch ist immer falsch, nur das Geistliche, ja, nur das hat seine Berechtigung. Und dementsprechend konnte Gott nicht Mensch geworden sein, das hat die Gnosis bestritten. So, das ist hier eine Zurechtweisung oder eine Korrektur. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie wir das hier tun? Aber ich gehe mal einen Schritt weiter für uns heute Morgen. Warum sollten wir an ihn glauben, aber ihm nicht glauben? Was bedeutet es, Glauben an Jesus? Reicht es zu glauben, ja, ich glaube, dass der gelebt hat vor 2000 Jahren. Ich glaube, dass das eine historische Person war, den gab's. War es das? Nein, natürlich nicht. Okay, ich glaube auch, dass er der Sohn Gottes ist und dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Für mich reicht das? Ja, schon eher. Okay, dann glaube ich noch an ihn, dass er und seine Lehre und das, was er kam, um uns zu sagen, vermittelt durch die Apostel, dass das für mich ganz, ganz wichtig ist für mein Denken, dass das ganz, ganz wichtig ist für meine Christusnachfolge. Ich glaube an ihn Und das bedeutet, ich glaube ihm, ich glaube dem, was er gesagt hat. Ich glaube ihm auch, was er über mich sagt. Ganz egal, wie wenig ich das gerade erlebe. Das ist die Natur des Glaubens. Und deswegen würde ich gerne einmal diese Predigt abschließen und mit euch ein paar Sachen bekennen. Einfach mal so zum Üben. Und in der Woche könnt ihr dann auch alleine üben, vom Spiegel oder wie auch immer. Das zu bekennen, dass du Glauben und Glaube äußert sich im Bekenntnis. Ja? Bekenntnisse haben eine Kraft, auch wenn du alleine im Raum bist. Ja? Und deswegen dachte ich, ich versuche es einfach mal mit euch, mal auszusprechen, was das Wort Gottes über uns sagt. Seid ihr bereit? Noch wach? Gott. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Bekenntnis? Zusammen. Ich habe Jesus aufgenommen und deshalb bin ich zu Recht Gottes Kind. So, geht doch, oder? Das ist, was er über uns sagt. Ziehen wir das nicht in Frage. Das ist, wer wir sind. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir bekennen, in Jesus Christus bin ich die personifizierte Gerechtigkeit Gottes. Krass, oder? Die personifizierte Gerechtigkeit Gottes. Er, der von keiner Sünde wusste, dem hat er nicht nur die Sünde auferlegt, den hat er zur Sünde gemacht. Jesus war Sünde, sozusagen, als er am Kreuz hing. Gott hat ihn zur Sünde gemacht und hat uns damit fast unglaublich zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Die personifizierte Gerechtigkeit Gottes. Das ist nicht, was wir mal werden sollen, wenn wir uns noch viel Mühe geben, sondern das ist etwas, was uns jetzt zugesprochen wird. Noch eine. Johannes 8, 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wir bekennen. Jesus Christus ist mein Licht. Ich folge ihm nach und habe das Licht des Lebens. Das sagt er über dich. Ach, es gäbe noch so viel, einen noch. Unser Predigtext, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir bekennen. Ich bin aus Gott geboren. Die DNA Gottes ist in mir und deshalb bin ich ein Weltüberwinder. Ja, das ist die Kultur des Himmels, dass unser Tun aus dem Sein kommt. Und wir haben eine andere Kultur so tief abgespeichert. Wir haben über Jahrzehnte abgespeichert, dass ein Prediger die Kanzel betritt und dass er die Worte verliest, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, und dann eine Dreiviertelstunde braucht, um uns zu sagen, wie wir vielleicht irgendwann ein kleines Stück weit auch ein bisschen salziger und lichtiger sein könnten. Ein Bibeltext, wo Jesus uns etwas zuspricht, ihr seid das, das ist eure Identität. Ja, wir sind so gewohnt, es zu problematisieren, in die Zukunft zu schieben und sagen, ja, ich werde dran arbeiten. Ich werde dran arbeiten und das ist so frustrierend und das wird dann immer richtig religiös. Nein, andersrum, andersrum. Gott spricht es dir zu als eine geistliche Realität und es wird dein Herz verändern. Was für ein wunderbares Evangelium und was für einen Schatz wir haben, diese Welt überwinden zu dürfen und in Ewigkeit mit Christus verbunden zu sein. Amen. Amen.